Wisst ihr eigentlich, warum der HSV schon vor dem Beginn der Bundesliga den ersten Sieg in München eingefahren hat?
Schwierig, nee, weiß ich nicht.
Weil Sieg in München, nee.
Es gibt eine Kneipe in München, in der Maxvorstadt, die von HSV-Fans über eine Spendenaktion gerettet worden ist. Und das, würde ich mal sagen, ist schon mal der erste Sieg, den wir eingefahren haben.
Wahnsinn.
Ja, Stadion an der Schleißheimer Straße, also so heißt die Kneipe. Und die haben ein Problem, dass da wie so häufig, wie man es jetzt auch manchmal liest, auf dem Kiez, ne, wo die Leute sich beschweren, ziehen auf dem Kiez und dann beschweren sich über die Lautstärke. Und da ist eben auch so, dass die Nachbarn sich darüber beschwert haben, dass die Sportkneipe zu laut ist und der Wert kann sich oder die Betreiber können sich halt nicht leisten, so ein System einzubauen, dass es irgendwie schalldämmend ist. Und ja, der HSV-Fanclub Isar-Raute hat sich dann darum gekümmert und hat eine Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen. Also ich weiß gar nicht, wie heißen diese nicht PayPal, sondern
Better.org.
Ja,
also sowas, diese, so Spendenseiten, ja.
Genau, haben sie ins Leben gerufen. Und haben für diese Kneipe eben 30.000 Euro gesammelt und dadurch haben die HSV-Fans quasi, es wurde dann auf viele HSV-Seiten auch geteilt, haben die HSV-Fans quasi diese Kneipe in München gerettet.
Nicht schlecht.
Und damit schon mal einen Sieg eingefahren.
Und damit wird doch wohl ab nächster Saison da nur noch, werden alle HSV-Spiele da übertragen, oder?
Ich glaube, das werden sie so grundsätzlich. Also
ist eher eine HSV-Kneipe.
Nee, ist schon eine Fußballkneipe, aber schon, also dadurch, dass eben dieser HSV-Fanclub Isar-Raute dort
sein halt Wohnzimmer hat, sozusagen.
Quasi, ne, ja. Wenn sie nicht nach Hamburg fahren, dann ja, schauen Sie da auf jeden Fall HSV. Aber es ist eben auch so eine Fußballkneipe, die natürlich auch andere Spiele trägt und andere Fans da sind. Aber ich würde mal behaupten, dass die HSV-Fans dort jetzt noch lieber gesehen sind. Und
also wenn wir mal in München sind oder ihr da draußen mal in München seid, dann Abfahrt.
Abfahrt in die Kultkneipe Stadion. Stadion an der, ich weiß gar nicht, ich habe es eben noch gesagt.
Ja, du hast eben noch gesagt. Spul zurück und hört es euch nochmal an.
Aber apropos Kultkneipen.
Stadion an der Schleißheimer Straße.
Apropos Kultkneipen, das freut mich ja sehr für alle Kneipen, HSV-Kneipenbesitzer aktuell in Hamburg. Durch die erste Liga werden ja jetzt deutlich mehr Auswärtsfans, glaube ich, auch mal zu unseren Spielen kommen. Und dementsprechend können auch die Kneipenbesitzer, gerade die klassischen HSV-Kneipenbesitzer, glaube ich, mit mehr Interesse und mehr Bierumsatz rechnen.
Müssen Sie da so sicher? Müssen Sie ja auch, weil jetzt müssen Sie ja auch noch zusätzlich DAZN bezahlen. Das wird ja auch teurer. Das
stimmt. Ja, die Frage ist, bist du dir so sicher, wolltest du gerade fragen, ne? Also vom Grundsatz her gehe ich aus,
dass... Also so Vereine wie Schalke, ne, die nun wirklich immer in den Rankings ganz oben mit dabei sind, spielen weiterhin zweite Liga. Dann hast du Hertha, die auch mit vielen Fans kommen. Also da muss ich schon sagen, so... Die zweite Liga hat schon wirklich, also nicht ohne Grund sind wir mit der zweiten Liga so sehr im Fokus bei vielen oder in vielen anderen Ligen mit dem Zuschauerschnitt. Also deswegen, das würde ich gar nicht mal so behaupten.
Aber allein schon die Zuschauer, die sagen, okay, erste Liga ziehe ich mir dann doch wieder mit dem HSV rein oder gegen attraktive Gegner. Reicht ja, wenn es Bayern-Fans sind, die gar nicht ins Stadion wollen, sondern einfach in Hamburg leben und sagen, okay, da gehe ich jetzt wieder in eine Kneipe gegen den HSV und vorher haben sie es nur bei St. Pauli gemacht und jetzt machen sie es eben auch wieder beim HSV. Also ich glaube,
wenn, dann haben die den Anstieg schon Ende der letzten Saison vielleicht mitbekommen.
Ah, weiß nicht, muss Muchel mal erzählen, weil ich glaube jetzt, was so abgeht da jetzt auch bei den Freundschaftsspielen und so weiter, darauf werden wir in der Folge noch drauf eingehen. Aber,
und du hast ja auch schon, Sachen ausgedruckt, sehe ich.
Ja, das hat aber leider nichts mit dem Kult-Fußball zu tun, sondern eher mit dem Geschäft-Fußball, mit dem Business-Fußball.
Ich sehe schon, da sind sehr viele Zahlen und Graphen und es dreht sich wahrscheinlich um Marktwerte, oder?
Ja.
Sehr gut. Ich freue mich jetzt schon extrem
und um die Abwehr.
Ah.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König Pilsner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Und wie ihr richtig hören könnt, sind wir heute zu dritt.
Bones ist hier.
Nein, Bones, ja.
Also ich möchte einmal ganz kurz sagen, dass es eine absolute Frechheit
du
ist,
möchtest
dass ich
dich
mir
distanzieren.
Hier, ich möchte mich ganz klar distanzieren. Nichts gegen dich, Bones, aber ich werde hier, während ich hart arbeite, werde ich hier als Bones betitelt und dass ich mir immer nur Ausreden einfallen lasse. Ich möchte einmal ganz kurz sagen, so ist es nicht und ich tue, was ich kann, um dabei zu sein.
Da kommen wir mal zum
diese
nächsten.
Diese Platte hat Bones auch immer abgespielt, bis er dann raus war.
Genau, und jetzt lenken wir mal den Scheinwerfer weg vom Pia hin zu unserem anderen Sorgenkind. Gato. Diverse Hörer haben uns geschrieben, wo ist Gato? Haben sich Sorgen gemacht. Stimmen die Gerüchte, dass er tatsächlich nie aus Kopenhagen zurückgekommen ist?
Ja. Ja.
Wirklich?
Ja, er ist immer noch im Tivoli unterwegs.
Oh, Wahnsinn.
Er irrt darum.
In Christiania hat er...
Er hat immer noch das HSV-Trikot an.
Ja, ja.
Das dunkelblaue, was er dann doch noch aus dem Schrank zaubern konnte.
Wow, okay. Ey,
Gato für mich...
Muchel wird's auflösen.
Absolutes Erstliga-Level erreicht am Wochenende mit Stübi zusammen. Die haben ja so einen Dreitagestrip nach Kopenhagen gemacht. Also Freitag los, dann den Samstag und Sonntagmorgen wieder zurück. Also ja, 2,5 Tage, aber ich würde sagen...
Wenn man nicht schläft, zählt's wie 3, ne?
Und wenn man das konsumiert an Getränken und so...
War es dann doch 4 Tage?
Dann, ja, es sind mit Sicherheit hat er heute immer noch was davon. Also dann kann man immer mal sagen, wie zählt denn dieser Tag noch? Aber die haben auf jeden Fall ordentlich abgerissen, sind am Freitag schon hin.
Deswegen hat er heute Urlaub eingereicht, ne?
Er ist heute, ich glaube, nach Spanien ist er unterwegs, oder?
Da wird direkt weitergetrunken.
Spanien, Dubai, wer weiß, wo er sich aufhält.
Kopenhagen. Jetsetter. Nein, er ist aus Kopenhagen zurückgekommen und hat es ja gestern in der Story gepostet. Er hat gestern auf dem Sofa gesessen und hat, ich glaube, gestern mal so gar nichts gemacht. Ja, die beiden sind am Freitag schon losgefahren und haben Freitagabend schon in Kopenhagen Gas gegeben. Und ich bin dann am Samstagmorgen rübergefahren nach Kopenhagen, hin mit der
Fähre. Warte mal ganz kurz, macht ja total Sinn, fällt mir gerade auf. Stübi kann ja, das ist ja auch so schön und toll der Job ist, so bitter ist es ja, dass er eigentlich ganz oft die Spiele nicht so wahrnehmen kann, wie er es auch gern hätte als Fan, sondern irgendwie damit ja auch sehr viel Arbeit verbindet. Und da ist es, macht's ja Sinn dann, dass man mal so ein Freundschaftsspiel mitnimmt und einfach mal Fan sein kann, oder?
Ja, aber man hat's auch im Stadion gemerkt, hier kann ich jetzt schon mal vorgreifen. Also dieses Fansein, er ist ja schon...
Sehr nah dran, ne?
Sehr nah dran und auch an der... Also sieht dann auch beim Aufwärmen, hat er sofort gesagt, ne, Sven Höhe, unser Torwarttrainer, der schlägt bessere Flanken beim Aufwärmen als jeder Spieler. So, und also ist wirklich so.
Macht Sinn.
Naja, also das schon, da hat er denn so ein Auge, was wir manchmal nicht so sehen, weil er das dann ganz anders auch wahrnimmt. Aber auch im Stadion, wie häufig er angesprochen wird von anderen Fans und Bilder machen musste und so. Also er ist wirklich angekommen im HSV-Kosmos, sie lieben ihn und
liebt ihn nicht.
Ja, gut, wir ja sowieso, aber...
Für mich ist ja, mache ich jetzt nicht zum Schleim, Muchel, der HSV-Fan Nummer 1, wen gibt es mehr? Er hat diese legendäre Hymne geschrieben, er ist in der Band, er ist im Podcast, also er ist bei jedem Auswärtsspiel.
Ich habe die Hymne nicht geschrieben, ich singe sie, ja, und ich gehöre der Band zu, aber...
Wir alle singen sie, alle HSV-Fans singen sie.
Es gibt, würde ich mal sagen, 500.000 andere HSV-Fans, die genauso HSV-Fan sind wie ich. Ich will mich da über nichts hin drüber stellen. Und
vergleichen ist immer schlecht, aber du bist ja schon ein...
Kai, bist du die Nummer 1.
Parade-Fan, ein vorbildlicher Fan.
Das und kann man auch sehen.
Dann in gewisser Weise ja auch. So.
Ja,
also die Creme de la Creme der Fans war in Kopenhagen.
Ich würde es immer so behaupten...
Die Creme de la Creme der Fans.
Ich würde es immer so behaupten, dass wir...
Da würde ich Gato auf die 1 setzen.
keine Fans sind, weil wir wissen oder weil wir das als Verlängerung von irgendwelchen Jobs oder Social Media Accounts oder wissen, dass man da irgendeinen Profit draus ziehen kann, sondern wir sind Fans und wir haben das Glück, dass wir unser Hobby oder in dem Fall Stübi seinen Job mit seinem Fan-Dasein verbinden kann und das finde ich ist ein ganz großen Wert so und da können wir, also zumindest glaube ich, dass ich dafür Stübi sprechen kann, dass wir uns da sehr glücklich drüber schätzen können, dass man diese Sachen verbinden kann. Wer kann das schon? Wer kann schon sein Hobby und seine Leidenschaft mit vielleicht seinem Job und diese Leidenschaft dort mit reinbringen? Weil wenn er das nicht machen würde, dann wäre er halt auch nicht so ein Stadionsprecher, wie er ist und würde halt das nicht so rüberbringen und würde nicht so von den Fans angenommen werden, als wenn es irgendeiner wäre, der seinen Job einfach machen würde und das abspulen würde und aber auch noch gerne, weiß ich nicht, Bayern München sich anschaut oder Real Madrid ist auch ganz cool und da fahre ich auch gern hin. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, deswegen,
auf jeden Fall.
Ist es auf jeden Fall sehr schön gewesen. Ja. Und deswegen bin ich Samstagmorgen nach Kopenhagen gefahren, mit der Fähre hin. Waren auch natürlich viele HSV-Fans auf der Fähre. Straßen waren voll, vor der Fähre da im Puttgarden schon alle in blauen Trikots. Echt viele schon in dem neuen Auswärtstrikot, da kommen wir später nochmal zu, wo es für mich ja irgendwie sofort zeigt, die sind sofort in den Shop gefahren, haben sich das gekauft, weil
da wurden ja auch wieder alle Rekorde gebrochen.
Natürlich, also wenn jemand Rekorde bricht, dann ist es das HSV.
Ja, denkt an die Kneipenkultur, ja. Okay. Ja. Da werden vielleicht auch alle Bierrekorde gebrochen.
Dann ging es nach Kopenhagen, schnell noch zollfrei eingekauft auf der Fähre, ne? Das lohnt sich immer. Den schönen Gin, den Botanist irgendwie gekauft, wo wir gesagt haben, okay, den gönnen wir uns, einen gönnen wir uns heute, wir müssen ja auch wieder zurückfahren. Ja, wir mussten...
Eine Flasche Gin und dann wieder zurückfahren?
Nee, es war so ein Probierpaket.
Ja.
So, ja, dann nach Kopenhagen, hatten Glück, dass wir einen coolen Parkplatz bekommen haben. Und sind dann am Stadion ein bisschen rumgetigert. Gato und Stübi waren noch in der Kneipe, haben dann aber gesagt, sie kommen auch rüber, weil wir keinen Bock hatten, noch in die Stadt oder noch reinzufahren in die Kneipe. Und am Stadion natürlich alles voll mit HSV-Fans, ne? Ja,
8.000 habe ich gehört.
8.000 bis 10.000, ja. Es war wirklich Wahnsinn.
So also geil alle in Blau. Das ist doch alles anders, seitdem wir jetzt in der ersten Liga sind. Haben wir nochmal drei Level raufgepackt oder was ist da los?
Nee, also die Freundschaft mit Kopenhagen, das war ja jetzt so das 20-jährige Jubiläum mit der Freundschaft. Die gibt es ja schon echt lange und auf vielen Ebenen, auf Ultra-Ebene, auf Hool-Ebene, aber auch auf Allesfahrer-Ebene so. Es besteht da eine Freundschaft, mal mehr, mal weniger. Also das gibt es wirklich, ist schon wirklich eine lange bestehende Freundschaft und das mit dem internationalen Verein und auch die Kopenhagen-Fans sind häufig bei HSV-Spielen dabei und andersrum genauso. Also das wird gerade auf Ultraszene wird das sehr, sehr stark gepflegt und die haben dann auch zusammen einen Marsch gemacht, sind dann vom Bahnhof war das, haben wir nicht mehr geschafft, sind sie dann zusammen losgelaufen mit den Kopenhagenern und haben dann noch ein großes Gruppenbild gemacht und Pyro und wirklich ausgelassene Stimmung war schön, wirklich schön zu sehen. Also international, du fährst in eine andere Stadt zu einem Testspiel und machst mit der gegnerischen Mannschaft, machst du einen Mobmarsch zusammen, machst ein Gruppenbild, du feierst zusammen. Nach dem Spiel hatten die Kopenhagener eine riesen Location gemietet. Am Tag vorher gab es schon ein Barbecue irgendwie unten an der Elbe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, unten am Wasser. Und nach dem Spiel hatten sie noch eine große Location gemietet, irgendwie für x-tausende Euro. Wahnsinn. Also wirklich haben sie da richtig investiert und da waren, weiß ich
nicht. Dann die Kopenhagener Fanszene, ne?
Genau, Kopenhagener Fanszene. Und zusammen mit den HSV und zusammen, da waren, weiß ich, bestimmt 400-500 HSV-Fans, Wahnsinn. Die dann da noch hingefahren sind, die dann da bis morgens gefeiert haben. Ja, also der Mobmarsch kam an und dann sind wir zu unserem Block gegangen und dann kommen wir rein. Und das Stadion ist ganz geil, weil du gehst rein und
Einlass fällt, problemlos schon mal.
Einlass absolut problemlos. Also
nicht wie
vielleicht
wir
waren welche
in
von
Kiel oder so kennen.
Ich wollte gerade sagen, da können sich einige Vereine mal eine Scheibe von abschneiden. Gut, es war jetzt nicht ausverkauft, aber selbst wenn es ausverkauft gewesen wäre, wäre das.
Wie viel gehen da rein, weißt du das?
Ich würde mal tippen, so um die 45.000, ohne das jetzt genau zu wissen. Ich kann es immer schlecht schätzen. Parken, du hast ein
Pierre macht gerade den Fact-Check.
Na, okay, so schnell ging es dann doch nicht. Nee. ChatGPT nicht so schnell offen gehabt. Nein, also sind dann quasi, kommst am Stadion an und du fällst quasi, wenn du durch die
38.000.
Okay, der war ja nicht so verkehrt. So.
Gut, Moche.
Ja, doch, habe ich schon mittlerweile ein Auge für Stadiongrößen. Und war es halt sofort im Stadion. Im Stadion aber auch. Stübi hat es in der Insta-Story ganz lustig gesagt, es ist alles mit Teppich, ein Dyson, Föhn auf dem Klo. Also es wirkte, sie hatten so ein bisschen Logen-Feelings ganz normal im Gästeblock.
Im Gästeblock ist krass, oder? Ja.
Vor allem Dyson da, es ist so dänisch.
Der Dansk, ja. So, und dann scannen wir unsere Karte rein, ab. Und dann hält uns so eine Frau so einen Coupon hin und sagt, hier bitte. Und für jeden so einen Coupon. Und die haben bekommen, wieso, was ist das? Ja, ein Freibier. Oh. Vielen Dank. So, das war schon mal ein ganz netter Empfang. Für 11 Euro hast du für dein Ticket bezahlt und dann hast du erstmal ein Freibier.
11 Euro nur?
Ja, 11
Wahnsinn.
Euro.
Wahnsinn.
Günstiger als die Saisonöffnungsfeier beim
Osten. Wow. Hey, warum waren wir da nicht? Echt? Schon wieder alles falsch gemacht.
Und wenn man das jetzt sagen, mal ist echt krass, ja, im Verhältnis zu
Verhältnis
dem,
was
beim HSV abgeht.
Ja. Ja, und auch im Verhältnis zu dem, was so die Getränke in Dänemark kosten. Also ein Bier im Stadion, glaube ich, hat die 57 gekostet. Wenn du das jetzt nochmal mit dem Ticketpreis irgendwie verrechnest, so. Also vielen Dank an an unsere Freunde aus Kopenhagen, an den Verein FC Kopenhagen oder an Carlsberg, wer auch immer da das gesponsert hat. Das war auf jeden Fall ein sehr netter Willkommensgruß und man konnte natürlich aussehen, ob du einen Softdrink nimmst oder ein Wasser oder eben Bier. Deswegen, es waren ja auch viele Kinder da, viele, die mit der Familie hingefahren sind. Und das war auf jeden Fall schon mal ein schöner Start. Und ja, dann gab es nicht nur einen Gin, dann gab es auch schon mal ein Bierchen. Und dann hatten die Verkäufer alle so grüne Gürtel um. Das waren, und da waren so, kennt ihr diese Metalldosen, wo Zigarren drin sind, also diese länglichen Dosen, und dann hatte der so einen Gürtel um und dann war komplett munitioniert mit diesen Dosen. Und wir so, okay, was ist das? Und dann, ja, könnt ihr kaufen, sind irgendwie Shots drin. Und wir so, okay.
Gato so, Entschuldigung, ich nehme 10 bitte.
Gato sah nachher aus wie, keine Ahnung, wie so ein Soldier.
Stimmt, der, das habe ich gesehen.
Ja, war munitioniert komplett den, von oben.
Hat den ganzen Gürtel gekauft,
ja. Ja, klar, du konntest immer nur gürtelweise. Du konntest nicht einzelne Shots, sondern hast diesen Gürtel mit 20 Shots gekauft.
Ah, okay.
Preis weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Es ist ja auch in anderen Ländern, so gerade in Skandinavien, du hältst einfach dein Handy ran und es wird abgezogen. Ja, so.
Musst du auch machen, weil sonst
siehst du dann verrückt. Irgendwann nächste Woche. Genau. Ach, scheiße.
Ja. Das, auf jeden Fall hatten wir dann diesen Gürtel und ich muss sagen, diese Shots da drin, das waren dann so Lakritz und so ein bisschen so Eis, diese Eisbonbons,
ja,
weißt du?
Ja.
Oh, das war wirklich gut. Und, ja, dann,
gut.
Ja, das war wirklich, wirklich richtig gut. So, also getränkemäßig, dazu noch ein Hotdog auf die Hand, so, also geil. Ich würde sagen, da hat der FC Kopenhagen schon mal alles gegeben. Aber wir waren ja jetzt nicht wegen der Stadionshow und wegen dem Fressen und dem Saufen da, also zumindest ich nicht, andere vielleicht schon. Und ja, sind dann ins Stadion rein und es war schon vorm Spiel, gab schon Wechselgesänge mit den Kopenhagen-Fans, so. Ich würde sagen, Stadion waren so um die, weiß nicht, 22, 23.000.
Das ist so mehr oder weniger halb voll.
Genau, gefühlt war es so halb voll und ich würde auch sagen, von den Fans her war es fast Hälfte. Mhm. Vielleicht, weiß nicht, 2.000, 3.000 Kopenhagener mehr, aber ansonsten für ein Auswärtsspiel, für ein Testspiel, international, irgendwie fast 10.000 HSV-Fans, also das soll mal erstmal ein Verein nachmachen.
Wirklich.
Das ist wirklich ganz großes Kino und ich hab jemanden übrigens gesehen mit unserem Schal, Europa, wir kommen.
Ah, geil. Den brauchen wir auch unbedingt für die nächste Saison.
Ja, kommt ja alles wieder. Es kommt ja alles wieder. Alles und es passte bei diesem Spiel halt wie die Faust aufs Auge. Ja. Es wurde auch Europapokal gesungen.
Europapokal.
So, es war wirklich, wirklich, wirklich gut. Und wir standen ziemlich weit unten und wir konnten immer, konnten quasi dem Staff und den Spielern, die vorbeigelaufen sind, konnte man irgendwie was zurufen. Und Capaldo, unser Neuzugang von RB Salzburg, der hat zwar sich irgendwie vorher beim Training war dabei, war aber beim Spiel noch nicht gesetzt, dafür war er zu kurz dabei. Und Stübi hat ihm immer irgendwas auf Spanisch dazugeworfen. Er hat immer rübergeguckt und hat immer so gelacht und so. Ne? Also
süß.
Hat er zumindest verstanden. Und dann lief Klaus Koster noch vorbei, den haben wir natürlich auch gleich, Klaus! Und er, Und es lief noch jemand vorbei und er konnte unseren sonstigen Anrufen, die er immer gekonnt ignoriert,
Philipp.
Konnte er dort nicht aus dem Weg gehen.
Sehr gut.
Philipp! Hey, Philipp Lager!
Und musste er lachen?
Das
war ihm leicht unangenehm.
Ja, irgendwie glaube ich schon,
Er sah da so stark angetrunkene Jungs, da kannst du nur verlieren, wenn du ins Vier-Augen-Gespräch gehst.
Und dann so Handy-Symbol gezeigt und so. Er hat
Nummer blockiert, Gato kann ab jetzt nicht mehr anrufen.
Also dadurch, dass er wahrscheinlich... ich weiß nicht, wo er die gute Sonne herbekommt, weil er war ja knackbraun, vielleicht war er gerade im Urlaub. Zumindest hat man,
stimmt, oder?
Hat man ihm nicht angemerkt, dass er rot geworden ist, weil er so braun und so einen guten Teint hatte.
Braun gebrannt,
6 Kilo Hantelbank, also volles Programm. Also das war auf jeden Fall ganz cool. Witzig, und auch Merlin und so haben dann abgeklatscht, auch als die Spieler dann vorbeigingen, alle, die auf der Bank waren. So, das war dann schon... ganz cool.
Ich habe auch ein Foto von euch entdeckt auf der HSV-Seite.
Ja,
da habe ich mich sehr gefreut.
Haben wir natürlich dann gleich, haben wir die HSV-Fotografen gesehen. Gleich gerufen.
Wir sind
dann,
hier.
Mach mal ein Foto. Nee, mach mal ein Foto. Ja, okay. Und dann war es nachher doch drin.
Ja, sehr schön.
So, also das war wirklich ein cooler Start. Und ja, zum Spiel, ehrlicherweise habe ich gar nicht viel gesehen vom Spiel. Nein, das stimmt nicht. Aber es war...
Also doch nur für die Show da.
Nein. Aber wir haben dann schon viel gelacht und es war gute Stimmung und hat mitgesungen. Und es ist ein Testspiel und da war das Spiel schon eher zweitrangig. Und ich bin ja auch immer ganz ehrlich, wir standen ziemlich weit unten. Und ich bin ja jemand, der im Stadion lieber... im B-Rang gerne weiter vorne sitze oder im A-Rang ein bisschen höher, weil ich vom Spiel her lieber ein bisschen auf das Spiel raufschaue. Ich kann das eigentlich gar nicht so gut, wenn man ziemlich weit unten sitzt.
Finde ich auch total. Du achtest so, du guckst ja fast gar nicht mehr ins Gesicht der Spieler, sondern fast nur noch auf die Beine und den Ball. Ja. Und man sieht dann so höchstens nochmal so das Zweikampfverhalten, aber so gar nicht mehr, irgendwie welche Mannschaft gerade überlegen ist, wo einer frei steht und
wie
so.
Wie wird verschoben und all diese Sachen.
Das sieht man gar nicht mehr. Ja, ne?
Also das kommt ein bisschen drauf an, wie tief unten man sitzt.
Genau. Ja. Es kommt drauf an, aber ich finde auch bei uns im Stadion, wenn du da in den ersten Reihen sitzt, es macht mir nicht so viel Spaß und ich schaue das Spiel anders und kann dir über ein Spiel nachher weniger sagen. Ist vielleicht auch eine Sache, wie man sich dran gewöhnt. So, ne?
Das stimmt, ja.
Wenn man ein Spiel immer so schaut.
Also ich saß ja letzte Saison sehr oft in Reihe 10
ja.
Und das war ja, das super. Geht schon. Das genau. fand ich super, genau. muss ich sagen.
HSV ist das Stadion aber auch nicht so tief gelegen. Ne? Das ist ja irgendwie, also da bist du ja immer ein bisschen erhöht sogar.
Ich würde mal sagen, dass wir auf HSV-Basis in der ersten Reihe locker gesessen
haben. Ach krass,
haben. Ja, okay. Wir saßen oder standen in der dritten Reihe im Stadion oder vierte Reihe war es.
Aber standet ihr, weil ihr euch keine Sitze, also weil ihr keine Sitze hattet oder weil man einfach stand?
Wir standen einfach, weil alle
gestanden haben. Alle haben gestanden,
und ehrlicherweise hatten wir die Plätze da auch gar nicht. Aber es ist keiner gekommen, der dahin wollte. Ja, und insofern hat das schon gepasst. Aber
cool. Und sag mal ehrlich, weil du so meintest Testspiel, hattest du das Gefühl, dass die Spieler nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen sind?
Nein, aber du probierst natürlich
in so... Man nicht alles probiert hat, um jetzt noch zu gewinnen?
Aber du probierst natürlich schon in so einem Test natürlich auch aus und dann hast du so einen Glatzel, der erst in der zweiten Halbzeit kommt und du startest mit Königsdörfer, zeigt natürlich auch, dass du schon mega variabel bist, weil du einfach auf den vielen Positionen auch schon relativ gut doppelt besetzt bist, nicht überall, aber schon auf einigen. Aber du konntest jetzt noch keine Schlüsse draus ziehen, irgendwie, wer ist jetzt hier gerade bietet sich so gut an und hat Potenzial auf dem Startplatzeinsatz und die haben ja in der Halbzeit komplett einmal durchgetauscht. Anders hingegen ist es bei Kopenhagen, wo ich sagen muss, deswegen kann man den Test auch, also um ihn mal so ein bisschen einordnen zu können.
Kopenhagen ist auch Erster geworden und die spielen Champions League, oder?
Genau, ja. Die sind Meister geworden, haben Pokalsieger sind sie geworden letzte Saison. Also die haben alles gewonnen, was man gewinnen konnte.
Ja, cool.
Und die Saison startet in einer Woche, also jetzt am Samstag.
Ja, Wahnsinn, okay, krass.
Dementsprechend sind sie schon viel, viel weiter in der Vorbereitung. Und wenn du dann 1-0 verlierst und so viel dann in der Halbzeit auch durchwechselst und ausprobierst, dann finde ich, kann man diesen Test auch nochmal in eine andere Relation setzen.
Auf jeden
setzen.
Fall. Ist ja was anderes, als wenn du irgendwie nach Meppen fährst oder so, ne?
Zum Beispiel. Genau.
Also ich habe mir die zweite Halbzeit angeguckt und da war ich, also Glatzel hatte schon auch ein paar Chancen.
Genau, auf YouTube oder wo hast
du im HSV-Livestream habe ich mir das angeguckt und ich dachte dann auch so, okay, ab der 80. Minute, jetzt passiert hier nichts mehr, aber Glatzel hat auf jeden Fall ein paar Torschüsse gehabt und auch, ich weiß nicht, ob ich mich an zwei erinnere, die auch knapp daneben
nur Hefti, glaube ich, ist einmal noch von der Seite gekommen.
Hefti hat ja jetzt blondes Haar.
Ja. war beim Friseur. Aber trotzdem ist es ist nach wie vor ein Testspiel, auch Kopenhagen, ne? Auch wenn sie in einer Woche in die Saison starten und schon deutlich weiter sind von ihrem Training oder eigentlich jetzt schon in vollem Wettbewerbsmodus sind, da will sich natürlich auch keiner verletzen. Dann haben die natürlich auch so mit Moukoko so ein paar echt auch gute Spieler da bei sich in den Reihen. Also deswegen, man kann das Testspiel jetzt nicht so, das hat der HSV nicht abgeschenkt oder Kopenhagen war klar besser. Sondern sie sind einfach auch weiter in der Vorbereitung. Beim HSV fehlen natürlich noch einige Transfers und sind sie dann in der Mache. Deswegen, ich finde, das war trotzdem ein gutes Testspiel.
Ich finde das cool, dass man mal gegen so eine Mannschaft, die in einem anderen Land dann quasi auch wirklich was reißt, dass man gegen so eine Mannschaft dann auch mal ein Testspiel hat und eben nicht nur irgendwie gegen andere Freunde, die halt irgendwie zwei Ligen drunter spielen oder sowas. Ich glaube, das ist auch wichtig vielleicht für die Mentalität der Spieler.
Ich hab so ein bisschen die Hoffnung und das Gefühl, dass das so eine Art neue Tradition werden könnte, dass man diese Freundschaft, also weil ich finde schon, ich glaube Hochturm hatte uns das bei Instagram gefragt vorhin, Hamburg, Kopenhagen, ist die Freundschaft auf ein neues Level gestiegen? Und ich würde mal behaupten,
ja.
Sie ist insofern auf ein neues Level gestiegen, dass sie, wenn du die Banner gesehen hast im Stadion, irgendwie, wo geschrieben stand groß, jeder HSV-Fan ist hier immer willkommen im Stadion. So, nicht nur für heute, sondern immer, grundsätzlich. Ja. Dann, ich meine, es sind so Kleinigkeiten, ne? Wir müssen jetzt nicht sagen, dass ein Bier irgendwie, ne? Aber du kommst an, du kriegst ein Bier, alle Kopenhagen-Fans. Im Fanshop konntest du das HSV-Trikot und das Kopenhagen-Trikot kaufen. So, also da gab's
und die
so
hatten doch auch sogar irgendwie identische Pyro dann am Start.
Genau, in der 20. Minute gab es dann eine Pyroshow von beiden Seiten, eben cool. zum 20-jährigen Jubiläum der Freundschaft. In der Stadt hatten sie CRPs, also so digitale Banner gebucht, wo die Trikots zu sehen waren, zusammen. Also da waren so viele Sachen, wo du denkst so, das ist eine Freundschaft, die gerade, ihr wisst, dass ich sehr skeptisch bin bei Freundschaften und für mich zählt nur der HSV und die Raute, aber ich finde, da wächst jetzt gerade nicht nur auf Ultra und Hooligan und sonstiger Basis etwas, sondern da ist etwas, was gerade mehr hinaus auch über alle Fangruppierungen und über den HSV-Fan an sich und den Kopenhagen-Fan irgendwie wachsen kann. Und ich glaube, wenn der HSV da versucht, so ein bisschen diese Tradition zu wahren und dieses als festen Testspielgegner in die Saison, in die Sommerpause einzubinden, was gibt's Geileres? Also wirklich, also
jetzt haben wir noch einen dänischen.
Ey, ich finde das so krass, wenn man das gerade hört, weil das ist ein völliger Brainfuck, wenn du so denkst, das ist ja Fußball at its best, Fußballkultur, Kulturgut, Fußball, Fans, die da hinkommen, die befreundet sind, so wünscht man sich das und dafür liebt man den Fußball ja eben auch, dass es nicht nur auf dem Feld so cool ist, sondern auch neben dem Feld. Und warum das gerade so krass ist, ich meine, das Ganze ist am Samstag passiert und am Sonntag war dann wahrscheinlich so das krasseste Gegenbeispiel in Form von Kommerzen, Fußball. Weltpokalfinale, Chelsea gegen PSG, Donald Trump fliegt rüber, Infantino auf der Tribüne, wo du dann alles außer kulturellen Fußball hast, keine Tradition hast, sondern irgendwie versuchst, den Fußball auf dieser Ebene so komplett auszubeuten und auszureizen. Heißt gar nicht, dass ich da jetzt alles dran schlecht finde. Also ich fand, Zuschauerquoten waren zwar anscheinend katastrophal. Ich hatte das Gefühl, dass da zum Beispiel zwei Mannschaften richtig Gas gegeben haben und den Pokal unbedingt haben wollten, aber.
Auch die Trainer?
Auch die Trainer. Aber zurück zum HSV. Also man merkt ja, hier steht eine Tradition dahinter, hier steht Fankultur dahinter und was da in Amerika jetzt abgezogen wurde, war ja Fußballgeschäft, Fußballbusiness, so, ne? Und, das sind schon Riesenunterschiede.
So. Klar, es gibt natürlich auch noch so Freundschaften, ne, mit den Glasgow Rangers. Da hast du natürlich auch, aber da hast du das Problem, da musst du fliegen oder mit der Fähre rüber. Es ist dann doch nochmal eine andere Strecke. Und ich finde so ein Testspiel in der Sommerpause, dass, wenn das so eine Tradition wird und du nachher echt das Stadion voll hast, irgendwie Hälfte mit HSV und Kopenhagen-Fans, finde ich schon richtig sexy. Und du hast ja eben schon angesprochen, wir haben jetzt noch viel mehr Grund, diese Freundschaft nach Dänemark vielleicht zu pflegen, denn wir haben einen neuen Transfer und zwar wurde gestern verkündet, dass Yusuf Poulsen von dem Brause-Verein jetzt zu einem Verein wechselt mit einer richtigen Fanszene und
richtig viel Tradition.
Genau, also dass er auf seine alten Tage jetzt nochmal zu einem Verein kommt, wo der Verein wirklich Verein ist und Fans dahinter stehen und das Ganze kein Retortenverein ist, der aus dem Boden gestampft wurde oder irgendwo eingekauft worden ist. Freut mich für ihn, weil ich kann nur sagen, mit denen haben wir in der Vergangenheit immer schon gute
Erfahrung
gemacht, bei Spielern, ob es die Töfting, Gravesen und wie sie nicht alle hießen. So, das war schon immer ganz gut, hat mit dem HSV gepasst. Es war auch immer so, dass wenn wir denen hatten, dass unheimlich viele dänische Fans, die auch dem HSV natürlich durch die Nähe nach Dänemark immer die Daumen gedrückt haben. Und ich weiß so, Töfting und Gravesen sind halt, wie viele busseweise da.
Kamen auch einige Dänen hierher.
Genau,
ne?
Busseweise sind die hergekommen, weil natürlich für die war es dann auch günstig saufen hier in Deutschland. Aber natürlich dann mit dem dänischen Spieler war das immer eine ganz gute Verbindung. Klar, der dänische Fußball in den Jahren jetzt auch zugelegt und war zu der Zeit damals nicht so attraktiv. Da ist man dann lieber nach Deutschland gefahren. Aber ich glaube, dass das...
Wir haben leider ja auch gar keinen Platz mehr in unserem Stadion.
Das kommt auch noch hinzu. Aber trotzdem glaube ich, dass das dem HSV auf vielen Ebenen gut tut.
Ja.
Und natürlich haben uns da viele auch gegen H. Henning schreibt uns Poulsen versus Selke. Selke ist jetzt in die Türkei gegangen.
Aber gar nicht zu den größten Vereinen da in Istanbul. Also
zu dem Erdogan-Verein.
Ja, die werden auf jeden Fall ordentlich Kohle gezahlt haben, sonst hätte er es vielleicht nicht gemacht. 2 Millionen
habe ich jetzt gelesen.
Ne?
2 Millionen, 2 Jahre Vertragslaufzeit, den er nochmal um ein Jahr verlängern kann. Ja, okay. Also dann diese 3 Jahre, die er haben wollte. Ja. In der Türkei ist es natürlich immer brutto gleich netto. Ja. Also da sind 2 Millionen dann auch 2 Millionen.
Ja.
So, das ist natürlich schon, das schmeckt dann schon. Das muss man schon sagen. Ich glaube, seine Frau, wenn ich das so, die wäre, glaube ich, sehr gerne auch in Hamburg geblieben.
Ich glaube auch, ja.
Ich glaube, das Kind auch, ne? Also das ist ja ein ständiges.
Das ist ja auch viel für so eine Vierjährige. Die sind da jetzt rübergeflogen, fahren da den ganzen Tag hin und her.
Neue Sprache, neue Schule, neue Einrichtung oder neuer Kindergarten in dem Fall.
Ist ja auch ein ganz anderes Leben da. Ich folge Evelyn natürlich nach wie vor auf Instagram und habe nur gesehen, dass die da jetzt nur noch mit dem Fahrer unterwegs sind. Da ist nicht mehr mit ins eigene Auto steigen und sich
hier. Fahrer oder mit dem Fahrer?
Fahrer.
Okay. Naja, weil er ja religiös ist deswegen.
Da ist nichts mehr mit ins eigene Auto steigen und einfach losfahren, sondern
Ja, den Wechsel kann man, finde ich, schon kritisieren und also kritisch sehen auf jeden Fall. Ich finde aber, auf der anderen Seite gab es dann einen richtig schönen Abschied von ihm. Er hat sich ja nochmal beim HSV bedankt. Also er ist seiner Linie treu geblieben, hat gesagt, ey, egal auch wie das Ende jetzt war, es ist und bleibt, war ein geiles Jahr. Vielleicht, er meinte sogar das beste Jahr, was er hatte, oder emotionalste Jahr.
Und wir müssen es ja auch mal festhalten. Also nicht nur er kann sich bedanken, sondern wir müssen uns ja auch bei ihm bedanken. Und also
er hat einen erheblichen Teil dazu beigetragen,
dass er aufgestiegen ist. Er hat uns in die erste Liga geschossen. Das muss man einfach, da muss man jetzt mal einen Haken dran machen. Das muss man einfach mal sagen. Er ist mit so viel negativen Vibes ist er nach Hamburg gekommen. Man hat ihm quasi eigentlich nur das Schlechte gewünscht und hat eigentlich schon vorher gesagt, das kann nichts werden.
Da habe ich noch Bones im Ohr, wie der sich hier letztes Jahr um diese Zeit ja ungefähr. Jetzt
schießt du aber schon ganz schön gegen
Bones. Nein, gar nicht. Doch, aber nein.
Die ganze Zeit schon.
Nee, das hat er ja so gesagt. Da hat er gesagt, also den würde er mit im Leben nicht nehmen, findet er furchtbar. Und
Bones war ja auch nur ein Spiegelbild von vielen HSV-Freunden, die es genauso gesehen haben. Und ich finde, genau mit diesem Gegenwind, mit dem er hier nach Hamburg gekommen ist, er hat wirklich alles dafür getan, um diesen Gegenwind allen aus den Segeln zu nehmen. Und
ja, das war unfassbar.
Er ist mit allem vorangegangen, ob es mit Einsatz ist, mit Identifikation. Ich meine, wenn wir ihn in unserem Podcast, er war in unserem Live-Podcast, da hat doch jeder danach gesagt, ey, warum
geiler Typ,
warum gibt man dem keinen neuen Vertrag?
Er und, also ich muss sagen, Königsdörfer wurde ja dann von mir runtergemacht. Bei Selke war ich pro Selke, muss ich ganz ehrlich sagen, von Anfang an. Ich fand, der wurde zu stark kritisiert.
Ja, fand ich auch.
Aber bei Königsdörfer war ich ja dann in der gleichen Situation, dass ich Königsdörfer unglaublich schlecht fand und gesagt habe, schickt ihn weg. Und es freut mich ja dann am Ende da Unrecht zu haben, dass er dann uns bewiesen hat, was für ein Potenzial er hat und eine richtig coole Quote dann am Ende auch hatte. Genau das Gleiche erhoffe ich mir dieses Jahr, ich glaube nicht dran, sonst würde ich anders drüber sprechen, von Schonlau. Für mich hat dieses Jahr Schonlau mit einer der Verlierer der Saison, ja, es tut mir im Herzen weh, er ist Kapitän, ich würde auch gerne mal seine ganzen Werte sehen, er ist für mich langsam.
Stübi springt das Messer in der Tasche gerade auf.
Ja, ich muss sagen, ich hoffe, dass Schonlau mich eines Besseren belehrt und ich finde, es wurde ja auch genug negativ über ihn geredet. Wir lassen ihn einfach mal in Ruhe, aber für mich auch nach dieser Saison keiner, mit dem man in der ersten Liga planen sollte.
Und da ist meine Frage aber, und das würde ich aktuell noch mit Nein beantworten, ich glaube nicht, dass er die Spielzeit bekommt, um sich da auch in irgendeine gewisse Richtung zu steigern. Also ich glaube, schneller wird er nicht mehr und ich glaube, dass er im Endeffekt in der Saison sehr wenig auf dem Platz stehen wird. Er wird wahrscheinlich Mastermind bleiben und einfach die Jungs krass motivieren und da eine Führungsrolle übernehmen, aber halt in der Kabine und nicht auf dem Platz. Das aber ist die Frage, meine
du,
Meinung.
Ist aber die Frage, ob du sowas nicht auch brauchst. Also ich glaube, ich gehe komplett mit euch mit und die Diskussion hatte ich mit Stübi am Samstag auch. Stübi ist totaler Verfechter von Schonlau. Ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, dass er keiner für die erste Elf ist in der ersten Liga. Ich glaube aber, dass er als Kapitän und als Leader unheimlich wichtig ist. Und ich glaube auch, dass er so reif ist, dass er sich dieser Position bewusst ist und diese Position einnehmen kann und auch wird. Es ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Tom Mickel-Vibes bei ihm mittlerweile.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, dass
ihm wurde doch auch schon so ein bisschen so durch die Blume gesagt, hier beim HSV haben wir immer irgendwie ein Zuhause für dich. Ja. Also auch wenn du nicht mehr als Spieler auf dem Platz stehst, wir finden Funktionen, in denen du hier gute Arbeit leisten kannst.
Und
so.
Wir werden auch Spiele haben und wir werden auch Situationen haben, wo wir auch auf seine Expertise komplett angewiesen sind. So, aber deswegen würde ich, also für mich ist er keiner für die Startelf, aber er ist für mich unheimlich wichtig, so einen als Backup zu haben und für bestimmte Situationen und bestimmte Sachen. Schau mal, eine Abwehrschlacht, DFB-Pokal, kommst in die nächste Runde, jemanden drin zu haben, der hinten die Abwehr zusammenhält oder Erfahrung mit rein.
Aber er ist zu langsam, also da vorne laufen ihm die dribbeln ihn da aus und laufen an ihm vorbei und er kommt nicht hinterher.
Ich muss aber auch sagen, dass diese langsam oder die Geschwindigkeit ein Thema geworden ist, nachdem er nicht mehr Vuskovic an seiner Seite hatte. Und ich weiß nicht, wie Schonlau, ich will gar keine Lanze für ihn brechen, ich will es nur versuchen, irgendwie in die Relation zu setzen. Vielleicht braucht er jemand an seiner Seite, der genau diese Lücke füllt. Hatziger Dunic war es, glaube ich, nicht, der diese vielleicht Nachteile von Geschwindigkeit, die man ihm ja einfach auch, also das ist offensichtlich, da brauchen wir nicht drüber sprechen, da zeigen
das
die Werte
das. Das weiß er ja selber.
Das ist mich, also genau das, da würde ich mit aufspringen. Also es ist so, dass Schonlau dann am Ende ja auch so eine Rolle hatte, den Ball ein bisschen verteilen zu müssen, weil Vuskovic einfach ausgefallen ist. So. Und wenn du dann der Spieler bist, der den Ball auch mal nach vorne, ein paar Meter nach vorne tragen soll oder dann den Pass suchen soll, dann bist du halt mit dem Kopf und auch mit dem Körper immer ein paar Meter weiter vorne, die du dann Und der HSV stand ja sowieso immer sehr offensiv, ja. Hast du halt mehr Meter im Rückraum, die du zurücklegen musst. Und umso wichtiger wird dann das Thema Schnelligkeit. Jetzt in der, also das kam einmal, weil sein guter Partner weggefallen ist, der den Spielaufbau oft gemacht hat. Und weil wir eben in der zweiten Liga gespielt haben. Beides ist ja jetzt vielleicht nicht mehr der Fall. Ich glaube schon, dass wir in der ersten Liga nicht so offensiv stehen werden, können werden, allein schon, weil der Gegner mehr den Ball haben wird, wie in der zweiten Liga. Das heißt, da muss Schonlau schon mal einen kleineren Rückraum verteidigen. Das heißt, da wird das Sprintduell schon mal kürzer und es kommt vielleicht nicht mehr ganz so viel auf die Sprintgeschwindigkeit an. Ich kenne seine Sprintgeschwindigkeit übrigens nicht, genau nicht, dass jetzt rauskommt, dass er der viertschnellste in der Mannschaft noch ist.
Glaube ich nicht.
So, glaube ich auch nicht, genau. Aber und das Zweite ist, dass natürlich jetzt, und das ist ehrlich gesagt auch das Thema, was ich mir so ein bisschen vorbereitet hatte, Alarmstufe Rot in der Abwehr, denn ich kann die Namen nicht mehr ganz so richtig aussprechen, auf die wir da diese Saison vielleicht setzen. Ich werde sie gleich mal nennen.
Also wenn es nur vom Optischen geht, dann hatte Gato im Stadion schon Jatta als Torunariga.
Genau. Und da kann man natürlich jetzt hoffen, dass vielleicht dann einer an Schonlaus oder auch an der Seite wieder eingesetzt wird, der natürlich klar für den Spielaufbau und den offensiveren Part in der Abwehr hat, dann könnte Schonlau auch wieder defensiv stehen. Weil eins ist klar, von der Sprache und dem Spielverständnis ist er ganz weit vorne. Ja, also du brauchst natürlich einen, der sich exzellent, der den Trainer 100% versteht, der die Mannschaft gut stellen kann und der ein Spielverständnis hat. Das hat Schonlau zweifelsohne. Nur das alleine reicht dann natürlich auch wiederum nicht. Es sei denn, er steht wirklich nur defensiv drin und muss einen Raum von 20 Metern abdecken. Dann wird er das auch mit ein bisschen weniger Speed schaffen. Trotzdem, ich finde, wenn man sich den Kader anguckt, Alarmstufe Rot in der Abwehr. Ich finde, wir haben eine absolute Wundertüte da mit Jordan Turaringa sozusagen hinten drin. Auf den setzen wir relativ viel. Der wird ja meiner Meinung nach im Moment gesetzt sein oder sich warm spielen müssen, nur wie er die Bundesliga annimmt, wie er den HSV annimmt, wie das Spielsystem von Polzin annimmt.
Aber kommt der nicht irgendwie aus der Hertha-Jugend? Also ich meine, mein Kollege hat mir erzählt, dass einer seiner, der ist großer Hertha-Fan, dass das einer seiner absoluten Lieblingsspieler ist, weil der eben in der Hertha-Jugend war und der hat den dann seitdem immer beobachtet und der meinte zu mir, er ist ganz schön neidisch auf uns, dass wir den jetzt haben. Also
ja, ich hoffe nur, er wird es dann auch in die Bundesliga umsetzen können, weil ich glaube, vom Talent her gibt es genug und auch von dem Willen.
Der Junge ist 27, also da brauchen wir jetzt über Talent nicht mehr sprechen.
Naja, aber ich meine so seine Spielstärke aufs Spielfeld draufzubringen und auch also den Willen haben ja auch ganz viele. Die Frage ist ja, wie kriegst du das dann umgesetzt in der Bundesliga? Und da weiß ich jetzt nicht, wie in der Vergangenheit da seine Einsätze sich profiliert haben, um dann auch in der Bundesliga stabil zu sein. Und der zweite, den wir da neu haben, ist Sumahoro. Der wiederum ist 20 Jahre alt, was ja, finde ich, gar nicht negativ ist. Ich meine, frisch und unbelastet kann ja auch was sein. Nur es ist und bleibt eine Wundertüte. Ja, Schonlau haben wir drüber gesprochen. GM Ramos ist zurück. Zweite portugiesische Liga. Kann man jetzt auch nicht sagen, egal wie er da gespielt hat, boah, das wird jetzt eine sichere Sache, der wird uns da tragen. Ist ja dann auch, wenn ein Innenverteidiger, der eher fürs Grobe, für die Zweikämpfe zuständig ist, nicht für den Spielaufbau. Also uns fehlt ja dieser Leader in der Abwehr. Und da muss ich sagen, ich bin der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Stamm-Innenverteidiger. Weil ich glaube, du brauchst ja immer Minimum drei, auf die du dich verlassen kannst, falls sich mal einer verletzt und so. Und es wäre fahrlässig, jetzt so mit dieser Innenverteidigung in die Bundesliga zu starten, ist meine Meinung. Sehe ich im Mittelfeld und Sturm anders, gerade jetzt mit der Verpflichtung von Paulsen. Aber in der Abwehr bin ich nicht happy. Wie seht ihr es?
Ja, also ich glaube, dass wir mit Sumahoro und Turaringa haben wir jetzt zwei. Sumahoro ist ja jetzt kein Neuankauf, der war ja letzte Saison ist er ja schon gekommen, war dann gleich verletzt. Dementsprechend wird das jetzt, gefühlt er sich an wie ein Neuzugang. Arne Griham schreibt uns bei Instagram Dynamik pur. Also das sind so jetzt die Wilden und dynamisch und haben eine ganz andere Körpersprache. Mhm. So, da bin ich bin gespannt und ich glaube schon, dass wir mit einem weiteren Innenverteidiger noch ganz gut dabei sein sollten. Wenn jetzt hier Bela Kotschap noch Kotschap.
Hela Ketchup gesagt. Ja.
Nein, wenn der noch kommt, glaube ich, dann sind wir da ganz gut aufgestellt. Ich glaube eher, dass der rechte Verteidiger nochmal eine Baustelle ist, die wir aufmachen sollten. Im Testspiel, was man jetzt auch gemerkt hat, so ein Remberg, ich glaube, das wird jemand sein, über den wir uns noch richtig freuen werden. Ja. Der hat eine geile Körpersprache, das hast du auch gleich gemerkt, der geht echt giftig rein da, im Sinne von, der hat einfach, ist einen guten Körperbau, der hat Bock zu spielen und macht einen sehr, sehr vernünftigen Eindruck im Sinne von, ich glaube, ist für mich so ein, hat so ein bisschen was vom Meffert, aber dynamischer. So, und ich glaube, das könnte. Du hast aber auch gesehen, zum Beispiel El Fadli, der sich immer im Aufbauspiel hinten in die Abwehr hat fallen lassen. Also ich glaube, da wird ganz viel ausprobiert und da, ich würde behaupten, mit einem Innenverteidiger sind wir.
Also halt mich fest, Pierre, gerne auch dein Feedback. Muchel würde sagen, er kann in Ruhe schlafen mit Jordan Tuaringa und Bella Ketchup in der Abwehr. Und wenn da was passiert und
also erstmal muss er ja auch kommen zum Haus.
Ja, genau.
Ja. Genau,
er ist ja noch nicht da.
Wenn da was passiert, dann rückt Schonlau rein und damit haben wir drei Innenverteidiger.
Wir haben El Fadli, der letzte Saison Innenverteidiger gespielt hat. Ich glaube, das reicht.
Oh. Ich glaube, es reicht nicht.
Ja.
Mein Problem ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wie Hela Ketchup spielt, weil ich das tatsächlich noch nicht beobachtet habe. Aber dass an der Innenverteidigung auf jeden Fall noch was passieren muss, ist ja klar.
Luka Vuskovic steht auch immer noch so ein bisschen.
Ja, genau. Und das wären meine beiden Favoriten. Vuskovic und Bella
Ketchup.
Bella Ketchup. Jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt kriegen wir es nicht mehr raus. Ja.
Das geht nicht. Wir können ihn nicht Ketchup nennen.
Nein.
Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Also dass auf jeden Fall noch einer kommen muss, ist ja klar. Ich glaube, das ist auch Merlin Polzins Anliegen. Am liebsten soll der ja jetzt noch nach Herzogenaurach kommen, um da die Vorbereitungsphase sozusagen mitzunehmen.
Da ist es heute losgegangen, mit dem ICE sind sie losgefahren.
Haben ein bisschen Würfelspiele noch gespielt auf der Fahrt in der ersten Klasse. Sehr schön.
Nachhaltig
unterwegs. Und was ich ja nochmal interessant finde, es wird ja die ganze Zeit jetzt nach Raabs Abgang noch nach einem zweiten Torwart gesucht. Wir haben aber ja Fernando, ich denke immer so junge, auch U-Nationaltorhüter. Würdet ihr die jetzt auch mal, wenn Heuer Fernandes was hätte, würde ich den doch auch schon mal ins Tor stellen? Oder glaubt ihr, der hat zu wenig Erfahrung bislang?
Ja. Ich finde, einen zweiten starken Torwart noch zu haben, finde ich schon nicht verkehrt. Mhm. Also ich glaube, der dritte Torwart, der weiß ganz genau, dass er dritter Torwart ist, hat natürlich Ambitionen, aber ich glaube, so ein Perez,
der von den Bayern,
war so ein bisschen in der im Gespräch. Also ich finde, es muss schon jemand sein, der auch heuer Beine macht.
Gebührend vertreten kann, sozusagen.
Ja, nicht nur vertreten kann, sondern auch einer sein kann, dass Heuer sich nicht zu sicher ist, sondern natürlich will man diese Baustelle nicht aufmachen, aber wenn du einen Torwart hast, der besser ist, bei Raab war es de facto einfach nicht, da hat man es einfach nicht gesehen, warum dieser Move jetzt im Nachhinein, klar, es war damals Tim Walter, der irgendwie noch als letzten Nagel diesen Wechsel vollzogen hat, aber auch Baumgart hat ja an ihm festgehalten, jetzt holt Baumgart ihn zu Union Berlin, also da scheint man ja auch ganz gut miteinander ausgekommen zu sein, zeigt oder erklärt vielleicht auch, warum er dann nicht zurück zu Heuer gewechselt ist, was wir alle eigentlich damals schon gehofft hatten.
Ja, voll.
Also ich glaube auch, dass man einerseits, also es gibt drei Faktoren für mich, warum ein zweiter starker Torhüter vielleicht Sinn macht. Also grundsätzlich finde ich es immer schade, dass man nicht so das Mega-Talent aus der Jugend hat, was schon auch ein gewisses Standing hat, wo alle sagen, oh, wenn der in Form kommt und der hält so sensationell, der ist eigentlich nur noch zu jung, dem fehlt eigentlich nur noch die Erfahrung, aber eigentlich wird das mal, der ist vom Talent her viel besser als unsere Nummer 1. Das ist natürlich die Top. Aber drei Argumente, die jetzt für eine starke Nummer 2 sprechen und gegen Hermann und Dickes, die 20 und 17 sind, ist, dass du erstens Heuer Fernandes damit einen besseren Konkurrenzkampf macht, wenn der anfällig dafür wäre, im Training dann auch mal ein bisschen nachzulassen. Das zweite wäre, ich kenne es noch von früher, es ist total nervig, wenn du immer Trainingsspiele oder Spielformen gegeneinander hast und die einen haben schon deutlich schlechteren Torwart, dann verliert eigentlich die Mannschaft, geht da immer jeder Schuss rein und so, und man verdreht immer schon so ein bisschen die Augen, der ist wieder bei uns im Tor, so. Das kann auch schon nerven, dass die Trainingsqualität ein bisschen darunter leidet, Und das dritte ist, dass natürlich im Falle einer Verletzung traue ich eigentlich vom Talent, das den jungen Torhütern auch zu, nur ich glaube, Torhüter sein ist heutzutage ja nicht mehr nur die Bälle halten und die Flanken abfangen, sondern eben auch so ein gewisses Standing haben, deine Abwehr zu stellen und so weiter. Und gerade in der ersten Liga weiß ich nicht, ob dann die Innenverteidiger
die vielleicht auch noch neu sind diese Saison, also die kennen sich alle noch nicht so lange, dann auf so einen jungen Burschen hören und dann, da muss schon ein gewisser Respekt oder das muss schon so ein bisschen auf Augenhöhe sein, damit die sich da alle super stellen können. Das ist mindestens genauso wichtig. Aber ey, am besten Heuer Fernandes, da müsste man ehrlich gesagt mal eine Statistik herbeiziehen, wie viele Spiele macht die Nummer 1 im Schnitt von den ersten 18 Vereinen. Hauptsache er bleibt gesund.
Dann haben wir noch Copaldo uns geholt von RB Salzburg. Das ist ein Achter, der quasi so ein bisschen als Reißersatz jetzt zu uns gekommen ist. Über den Jungen kann ich gar nicht sagen. Argentinier, mit Argentiniern hatten wir auch keine so schlechten Erfahrungen. Cardoso.
Ist ja auch ein absolutes Fußballland.
Total. So, und wie hieß nochmal der Langhaarige hinten mit der Nummer 3?
Zurin,
ja. Ja, wo kam der? Der kam auch vom großen Verein.
Ne? Ja, er war traurig. Er war Rekord irgendwie Nationalspieler oder sogar Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft. Und stimmt. Hat der hier mehr Zeit beim Physio leider verbracht als auf dem Platz.
Buenos Aires, der kam von Villarreal, hat bei Barcelona gespielt, Lazio Rom, also wirklich große krass. Juve, also wirklich Juan Pablo, ja. Hat für den HSV 24 Spiele gemacht, 4 Tore, jetzt auch nicht so schlecht für einen Außenverteidiger.
Bernardo Romeo, wer kennt ihn nicht im Sturm noch? Ja.
Das war also einer meiner Lieblingsspieler tatsächlich.
Ja. Der hatte die beste Torquote und trotzdem waren immer alle unzufrieden mit ihm, weil er der Geist war und irgendwie nicht so am Spiel teilgenommen hat.
Ledesma, war der nicht auch Argentinier?
Ja, ich glaube auch, ja.
Ledesma, irgendwie, also so ein paar
Argentinier waren schon mal hier.
Ja.
In Hamburg.
Aber auch dazu kann man sagen, mit dem, also auch der Transfer, ne, er wird sich beweisen müssen auf dem Spielfeld. Ich glaube, es ist auch keiner für die Reservistenrolle, sondern eher einer für den Stammplatz, mit dem man plant.
Kann übrigens auch rechten Verteidiger spielen, also ist da recht flexibel einsetzbar, was schon mal ganz gut ist.
Genau, so als Reißersatz. Und da muss man sagen, das ist ja hier die zweite Statistik, die ich mir ausgedruckt habe.
Die Marktwerte.
Der HSV hat sich, weil ich ja gerade damals, erinnere ich mich noch, in einer Podcast-Folge vor ein paar Folgen gesagt habe, boah, der HSV ist echt abgehängt und ich finde es faszinierend, wie schnell sich das Blatt wendet. Von 7 Jahre zweite Liga und wir haben vom Transfermarktwert überhaupt keine Chance gegen die anderen Mannschaften und die sind uns alle deutlich überlegen. Klettern wir, es gab ein Update, wir haben jetzt tatsächlich einen Riesensprung gemacht, 20% hat der Kader sich jetzt verbessert, natürlich auch durch die Neuzugänge, die wir gerade genannt haben. Aber das Schöne ist, Heidenheim und Pauli haben sich um 20-25% verschlechtert. Die Gegenkonkurrenten, da kann natürlich noch viel passieren. Das kann in 2 Wochen wieder alles ganz anders aussehen. Aber man erkennt schon ganz klar, dass 4 Mannschaften so ein bisschen da abgehängt sind. Und zwar der erste FC Köln mit 66 Millionen, HSV dann knapp dahinter. Und dann schon ein bisschen mit Abstand Heidenheim und Pauli mit jeweils 50 Millionen circa. Das sind schon so die 4 Vereine, die auf gar keinen Fall mehr auf Rang 14 hochgehen werden, weil da Union Berlin auf einmal schon mit 120 Millionen kommt, also mit fast dem Doppelten und Werder Bremen dann sozusagen. Sind alles nur Zahlen, sagt am Ende nicht aus, wer um Abstieg spielt oder nicht, aber wenn es um die Zahlen geht, sind hier halt die letzten 4 Mannschaften ganz klar, Köln, HSV, Heidenheim und Pauli.
Ich finde den Zeitpunkt geil, finde ich leider viel zu früh, um über so eine Zahlen zu sprechen, weil da ist jetzt der ganze Kader mit drin. Wir haben aktuell einen Kader von, weiß nicht, 38 Spielern. Gefühlt haben wir ja noch überhaupt keinen Spieler abgegeben. Also auf der Abgangsseite sind bei uns noch so viele Spieler, die wir noch loswerden wollen, die aber auch noch in diesen Kaderwert mit reinzählen. Also da kann ich die anderen Vereine halt auch gar nicht vergleichen.
Ich glaube, dass Öztunali so viel jetzt ausmachen wird, im Kaderwert glaube ich auch nicht.
Aber ich finde, was man auf jeden Fall festhalten kann, ich finde, dass der HSV an der Stelle gerade einiges richtig macht und ich habe auch das Gefühl, dass, also aus meiner Beobachterperspektive zumindest, dass die sich da gut reinhängen und dass die auch wirklich einfach Entscheidungen treffen, die dem Verein generell, dem HSV sehr, sehr gut tun. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich da einiges getan hat auf den Ebenen ganz oben, weil da sind nicht mehr so große Egos, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles so ein bisschen, das war in den letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahren, aber das war eine Zeit lang irgendwie so ein Ding, dass die da auch immer ganz lange Verträge, zu viel Kohle und sowas alles rausgehauen haben. Und ich habe das Gefühl, dass diese Probleme jetzt in den Griff
Vielleicht hat man gemerkt, dass man diese Jatta-Verlängerung vielleicht doch nicht ganz so optimal war.
Ja,
solche Sachen,
ja. Aber davon gab es ja einige. Ja, also klar. Wirklich lange diese Verträge.
Lebenszeitverträge.
Ja, genau. Dann und hohe Summen, die sie
Selke,
am Ende... Das
beste Beispiel ist Selke, ne?
Ja.
Wo man knallhart gesagt hat.
Ich glaube tatsächlich auch...
Das ist ja ein positives Zeichen.
Ja, es ist ein positives... Bei Selke habe ich auch nochmal lange drüber nachgedacht. Ich glaube, also so sehr wir Selke irgendwie feiern, und wir haben ihn ja vorhin auch gesagt, ne, wir sind ihm dankbar für all das, was er hier gemacht hat. Ich glaube aber auch, dass der HSV in gewisser Weise manche Dinge vielleicht auch, wir werden nächstes Jahr nicht so erfolgreich sein im Sinne von, dass wir oben mitspielen.
Vorne einer köpfen muss sozusagen.
Genau, und wir werden, also Selke hat jetzt auch funktioniert, weil er hat vorne getroffen, wir sind aufgestiegen. Er hat quasi hier das beste Jahr des HSV in den letzten, weiß nicht, 10 Jahren mitgemacht, weil wir aufgestiegen sind. Natürlich ist dann ein Spieler, wo alles läuft, funktioniert es in einer Mannschaft und beim Verein natürlich deutlich besser. Ob Selke genauso gut funktionieren würde und auch von der Ansprache, von dem, wie er sich in der Kabine gibt und wie er den Einsatz zeigt, ob das auch der Fall ist, wenn es nicht um die Meisterschaft geht, sondern im Abstiegskampf nächstes Jahr, weil das ist erstmal etwas, wovon wir ausgehen müssen. Natürlich wünschen wir uns alle den gesicherten Mittelfeldplatz, aber erstmal sind wir als Aufsteiger natürlich ein Verein, der gegen den Abstieg spielt. Und
deswegen habe ich ja die Transferwerte genannt, weil also von denen aus sind wir auf jeden Fall ein klarer Abstiegskandidat.
Ja, und ich glaube, dass dann ein Selke vielleicht ähnlich wie es damals bei Bremen auch war, wo es denn, wenn es nicht so gut läuft, ob er denn auch noch dieser Leader und dieserjenige ist, der so nach vorne bringt, das weiß ich nicht. Vielleicht weiß der HSV da mehr und hat deswegen auch einfach keinen Fokus darauf gesetzt und hat gesagt, so ein Paulsen, das ist jemand, der vielleicht auch, also klar von dem Pressingspiel, was wir nächstes Jahr definitiv mehr machen werden, als wir es diese Saison gemacht haben, oder die vergangene Saison. Ich glaube, dass man da, genau wie du es gerade sagst, Pia, auf bestimmte Charaktere, auf bestimmte Spielertypen eher schaut und dann sagt, dann gehen wir auch mit so einem Selke, dem wir super viel zu verdanken haben, aber da gehen wir nicht mit. Und vielleicht hat er sich dann am Ende auch ein bisschen verpokert mit dieser Vertragsverlängerung, die er hat sich rausnehmen lassen, dass es automatisch verlängert wird.
Und wir hatten ja auch lange darüber gesprochen, dass, also wir waren ja eine Zeit lang doch recht schockiert, dass der HSV da gar nicht zu Pötte kommt und so. Und vielleicht ist das aber genau das richtige Verhalten. Selke ist an die Presse gegangen, hat gesagt, hier, ich will unbedingt bleiben, der HSV will aber nicht oder die kommen nicht in den Quark oder so. Und in den vergangenen Jahren hatten wir das immer, dass dann dass da Leute drauf eingegangen sind, dann hat der HSV wieder irgendwas gesagt, dann ist da so ein mediales Feuerwerk draus geworden. Und eigentlich ist es doch ein gutes Zeichen, dass die quasi in Anführungszeichen aus ihren Fehlern gelernt haben, sich zurückgehalten haben, die Situation ausgesessen haben, weil das ist ja das, was sie, also sie haben Ruhe reingebracht.
Genau, es war eine sehr kalte, aber professionelle Entscheidung. Man hat sich nicht dem medialen Druck oder dem persönlichen Empfinden hingegeben und gesagt, ey, auch wenn wir dem viel zu verdanken haben, deswegen müssen wir jetzt mit ihm verlängern, die Fans fordern es schon, wir haben Unruhe. Absolut kann man intern super verargumentieren, warum man sich gegen Selke entschieden hat. Man wird ihn ja auch definitiv jetzt eher am Zenit abgegeben haben. Und 8 von 10 Fachmännern werden, glaube ich, in der Fußballwelt auch immer sagen, wenn du Paulsen haben kannst oder Selke, dann würden sich 8 von 10 wahrscheinlich für Paulsen entscheiden. Auch meiner Meinung nach, ich bin im Team Paulsen, zu Recht für ihn entscheiden. Du hast dann ja mit Glatzel, Paulsen dann auch irgendwann genug Stürmer, kannst dann noch taktisch verargumentieren, dass der irgendwie im Pressingspiel noch ganz anders und besser in das Konstrukt erste Liga beim HSV passt. Kriegst du intern alles super verargumentiert. Es war trotzdem am Ende eine sehr kalte, unemotionale Entscheidung zu sagen, es war eine sehr professionelle Entscheidung.
Aber ich glaube, du musst als Verein auch so professionell sein. Das ist halt irgendwie am Ende auch ein Unternehmen und du musst das Beste für den Verein machen und nicht irgendwie emotional handeln. Das ist ja einfach so.
Ja, und das Schöne ist, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir werden in der Halbserie, da kann ja jeder was in seine Predictions reinbauen, wir werden in der Winterpause sehen, hat der HSV eine ganz gute Offensivpower gehabt oder vermisst man da vielleicht einen Selke? Das wird sich ja dann zeigen.
Ja, aber du bist ja sehr optimistisch. Du möchtest den Neuzugang Paulsen ja gerne sogar auf dein Trikot haben.
Ja, ich traue mich schon gar nicht mehr, weil Muche sagt immer, das ist mir zu früh mit allem bei mir. Ja, also ihr beide habt ja, also da seid ihr zu dritt sogar. Gato möchte auch noch ein bisschen warten, das Trikot auf sich wirken lassen. Muche, gibt's heute vielleicht die spannende Auflösung, wen du auf dein Trikot machen würdest, wenn du dir morgen ein Trikot kaufen würdest?
Mein Sohn.
Dein Sohn, ja, geht ja auch, also feel free. Ich habe gesagt, ich würde mir jetzt Paulsen machen.
Mein Sohn auf das Heim- und meine Tochter auf das Auswärtstrikot, so kriegen beide. Apropos Nee, ich habe es noch nicht entschieden.
Hast du noch nicht entschieden?
Ich glaube, ich
würde Dompe nehmen, weil...
Nee.
Warum?
Ich finde ihn nicht gut. Es war ein Spaß. Nein, ich grundsätzlich ich bin ja bei das, also ich habe tatsächlich das erste Mal Farai auf dem Trikot gehabt. Ich habe mir so viel erhofft von dem Jungen, so, ne, und ja, schon wieder verletzt, erstes Training, gleichen Pressschlag, kommt wieder von der Club von der Concaf, und Mann, ey, der Junge kommt einfach nicht auf den grünen Zweig. Nichtsdestotrotz, lass uns mal über Trikots sprechen, noch nicht über den, wer hinten drauf kommt, sondern über die Trikots.
Ja.
Wir haben jetzt 2 von 3 Trikots wurden veröffentlicht, das Heimtrikot und das Auswärtstrikot. Ich muss sagen, erstmal möchte ich dem Merchandise und dem Marketing mal wirklich hier Schulnoten verteilen, und gibt es für mich mal eine 1 mit Sternchen, weil ob's
das für beide,
ob es der Trikot-Leak war oder die Trikots, ist ja immer Geschmackssache. Muss ich aber sagen, dass wirklich, ich glaube, es wird nicht einfacher, dort das immer stimmt, einen draufzusetzen, ja. Aber ich finde es wirklich richtig geil, also es macht wirklich Spaß, darauf hinzufiebern, und ich finde, es ist auch tatsächlich gar nicht so viel im Vorwege rausgekommen, außer dieser geplante Veröffentlichungsleak. Klar, so einen Tag vorher geistern dann schon die Bilder durch die
das stimmt.
Foren, wenn die ersten schon am Adidas Shop vorbeigelaufen sind und dann mit einer Kamera und einer Taschenlampe reingeleuchtet haben, weil sie da schon hängen. So eine Sachen, ja, aber ansonsten finde ich, wird das echt immer besser, dass dort die Sachen wirklich unter Geheimhaltung bleiben. Und ich finde die Trikot-Veröffentlichung, ob es mit unseren alten Recken ist, ob es mit Töfting und Guy Demel und Jarolim, wie sie alle heißen, unseren alten Recken irgendwie in dem Trikot, was angedeutet ist an, ich glaube, was war das, 94, 95?
Ja.
Ohne es jetzt genau zu wissen, nur um die Dreh. Und jetzt das neue Heimtrikot, wo ich natürlich auch Leute verstehen kann, die sagen, das sieht so ein bisschen aus wie ein Trainingstrikot. Aber ich finde, es hat, also jetzt so in echt im Stadion, finde ich beide Trikots echt cool. Was sagt ihr? Wie sind eure Vibes?
Also mir geht's da,
Vibes?
Letzte Woche habt ihr ja auch schon kurz angeschnitten. Mir geht's da ein bisschen wie Kai. Im ersten Moment bin ich immer, ich brauche so einen Moment, indem ich mich dran gewöhne, sozusagen. Ich muss sagen, mittlerweile das Heimtrikot, ich finde es auch viel geiler als letzte Saison. Ich muss leider sagen, letzte Saison hat mich das Heimtrikot nicht abgeholt.
Mich auch nicht.
Diese
mich
komischen
auch nicht.
Grauen Kästchen, das fand ich
selbst mit Aufstieg nicht.
Nee, fand ich blöd. Dafür haben wir ja ein tolles Auswärtstrikot gehabt. Ich muss sagen, ich finde das Heimtrikot jetzt richtig, richtig cool. Und ich glaube, das ist auch eins, was ich mir anschaffen werde, weil... Ja, dieser Retro-Charakter ist cool irgendwie. Ist mein Ding, kann ich mir gut vorstellen. Und das Auswärtstrikot fand ich auf jeden Fall im letzten Jahr geiler, muss ich sagen, in der letzten Saison. Dieses Fischerhemd, das hatte irgendwie auch eine schöne Anlehnung. Und klar, jetzt ist es die Raute, das ist auf jeden Fall auch cool. Aber ich habe irgendwie diese halbe Raute da. Ich habe noch ein kleines, leichtes Störgefühl, muss ich sagen.
Ich bin, also natürlich, ich finde beide mega cool, aber es gibt natürlich auch Abzüge. So beim Heimtrikot ist es bei mir die Hose, wo ich die schwarzen Streifen auf der roten Hose nicht sexy finde. Das ist für mich so, das passt halt irgendwie nicht. Und beim Auswärtstrikot ist es für mich ganz klar diese Raute pur, die einfach auf die weiße Raute, also der
genau.
Das matcht nicht.
Das ist irgendwie so komisch.
Für mich ist ganz klar im Fokus das Adidas-Zeichen, und die Raute geht komplett unter. Ich finde sowieso, dass Raute pur ganz schön viel mittlerweile verwendet wird, dass man diese doch eigentlich Satzung, die man, ne, die Raute auf dem blauen Untergrund haben sollte. Ist alles irgendwie erlaubt und mit Freigaben und. Ich finde trotzdem, dass aber die Raute pur immer mehr an Gewichtung bekommt als die normale Raute. Und ich finde, dass gerade hier die Raute pur nicht matcht auf dem Trikot.
Vor allem, weil auch die obere Ecke dann so ein bisschen aus dem Weißen rausguckt. Also
genau.
Ich finde, es ist nicht optimal gelöst. Ich finde, es ist trotzdem jetzt auf jeden Fall ein cooles Auswärtstrikot. Aber hier gewinnt für mich aktuell ganz klar das Heimtrikot, muss ich sagen.
Ja, für mich auch. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich würde mir das Heimtrikot holen.
Ich auch.
Okay.
Da bin ich bei euch.
Die Rekorde sagen natürlich was anderes. Die Trikots, ein Rekord nach dem anderen. Also sie kommen bei den Fans unheimlich gut an. Und es war wirklich auch schon in Kopenhagen, waren unheimlich viele Leute in dem neuen Auswärtstrikot unterwegs. Also das ist schon amtlich.
Und ich finde es auch, ich habe noch nie so viel auf Social Media um die Trikots mitbekommen wie diese Saison, muss ich sagen. Also an jeder Ecke wird auch diskutiert, welches sie jetzt besser fanden. Ich habe jetzt schon viele Videos gesehen, wo das ähnlich ausfällt wie bei uns jetzt, dass das Heimtrikot eine absolute Granate ist und das Auswärtstrikot auch okay ist, aber nicht super abgefeiert wird. Ich bin gespannt, ob sich das noch wechselt, weil das haben ja viele, dieses Gewohnheitsding, dass man dann irgendwann hat, wenn man es oft genug gesehen hat, denkt man sich so, geil, muss ich jetzt auch noch haben.
Und alle drei Trikots haben zu wollen, wenn jetzt noch das Ausweichtrikot kommt, wäre auch schon ganz schön hart, weil es
die
ist
Kohle, ey.
Es ist 10 Euro teurer geworden. Es ist der UVP von Adidas, also in den letzten Jahren haben sie den UVP von Adidas immer mit 10 Euro unterboten. Dieses Jahr gehen sie den UVP mit. Aber trotzdem, holst du alle drei Trikots, bist du schon mal ein 30 mehr los als die Saison davor. So, dann hast du deine Dauerkartenerhöhung, dann hast du irgendwie noch deine Kinder, die eins haben wollen. Ey, da bist du schon vor der Saison, hast du mal eben, weiß nicht, 500 Flocken mehr ausgegeben, nur für Trikots und Dauerkarte als die Saison davor.
Oh, und dann kommt noch der Europa-Willkommen-Schal dazu.
Kommt auch noch. Nein, also das ist wird schon viel auf die Probe gestellt und auch so eine Saisoneröffnungsfeier. Boah, finde ich auch schon ganz schön knackig, so ein Ticket für 20 Euro. Mhm. Wenn man das jetzt mal mit so einem Verspiel in Kopenhagen vergleicht, dann...
Da gibt es aber auch ein Freibier, hoffe ich mal.
Ja, bin ich mal gespannt, ob Köpi da was raushaut. Also, ja. Es ist trotzdem, es ist viel los bei uns beim HSV.
Eine Frage habe ich hier auch noch
zur Trikotwahl. Ne? Ja. Mich wundert es, dass ich finde die Tova-Trikots eigentlich mittlerweile immer richtig
so geil. Cool. Ja.
Total unterrepräsentiert in meinem Stadion. Also irgendwie, ich sehe
gerade Torwarthosen sind selten
unterrepräsentiert. Ja, die hat Muchel. Muchel ist da der Mast sozusagen. Aber es ist... ich finde, im Stadion sieht man relativ wenig Torwart-Trikots immer.
Ja, weil es nicht als Kurzarm-Trikot gibt.
Letztes Jahr hatte doch Heuer Fernandes immer dieses, oder nicht immer, aber manchmal bei Auswärtsspielen, glaube ich, dieses Rot-Pinke sozusagen an. Das fand ich auch ultra nice, muss ich sagen. Ja,
habe ich geschenkt bekommen.
Das fand ich, aber ist das die Orange, ne?
Ja.
Ach so.
Nein, das
ist doch deine heilige
Orange. Das ist meine heilige Orange-Hose. Aber es gab letztes Jahr zu dem Trikot auch eine Art Orange. Es ist so ein Rot-Orange.
Ja.
Die habe ich auch.
Ja, ich hatte noch nach dem Trikot geguckt, das Auswärts Torwart-Trikot habe ich nicht auf der Seite gefunden beim HSV, weil...
Doch, gibt es ein Lila.
Ein Lila, aber ich meine das Rote mit dem Rosa letztes Jahr, das habe ich nämlich nicht gefunden, sonst hätte ich mir das nämlich geshoppt, da habe ich ein bisschen recherchiert, weil ich das sehr, sehr nice fand, muss ich sagen, aber das Lila gefällt mir auch sehr gut und René Adler sieht natürlich super drin aus.
Ja, er könnte sofort...
Toller Typ.
Aber ich hätte es gerne als Kurzarm-Trikot, da hätte ich es mir sofort geholt. Also klar ist Langarm finde ich zum Beispiel bei dem Heimtrikot und dem Auswärtstrikot geiler, beim Torwarttrikot hätte ich es gerne in Kurzarm gehabt. Wie es immer so ist, man kann nicht alles haben, so ist es leider. Aber was soll ich sagen? Wetendorf Daniel schreibt uns noch, was ist mit Kicktipp 2025, 2026? Da sind wir dran. Noch gibt's nichts zu tippen. Wir werden das alles hier aufbauen und da werden wir euch natürlich rechtzeitig drüber informieren, wann es hier losgeht. Was gibt's sonst noch?
Wann werden eigentlich die Dauerkarten verschickt oder sind sie schon verschickt? Habt ihr sie schon zu Hause?
Pia, ich weiß, du bist ungeduldig.
Ich bin sehr ungeduldig.
Aber die werden wahrscheinlich eine Woche vorher, wenn sie erst eintrudeln oder zwei Wochen
das
vorher.
Das ist Wahnsinn, weil viele andere haben die schon tatsächlich.
Ist das so?
Also nicht vom HSV, sondern von anderen Vereinen.
Okay, ja. Beim HSV ist man eher rechtzeitig dran mit dem Abbuchen.
Ja, genau. Bisschen wie beim Finanzamt bei uns.
Lulubi schreibt uns, Suhun technisch gut, genug für die Breite. Das sollte, glaube ich, eher eine Frage sein. Ja, könnte man auch nochmal drüber diskutieren. Bierpreise im Stadion, André 87, haben wir auch schon drüber gesprochen in Kopenhagen. Frisches Jatta im Testspiel, Fragezeichen. Ja, also ich muss mich jetzt nicht hier dem ganzen Bashing irgendwie, die viele andere machen, irgendwie muss ich mich drauf einsteigen. Ich glaube, Jatta wird es schwer haben nächste Saison. Ja, aber auch er wird wie andere Spieler seine Momente bekommen und es wird Situationen geben, wo wir auf seine Schnelligkeit angewiesen sind und wo er dann nochmal, wenn die Knochen oder die Beine müde sind, dann doch nochmal irgendwie die 1887 km/h aufs Spielfeld bringt und vielleicht an den Spielern vorbeizieht. Also ich glaube, es ist immer gut, ihn im Kader zu haben, ob er für die erste Elf, ob es dafür reicht, I doubt it. Wer wird die größte Überraschung der Saison? Das, glaube ich, wäre für mich noch zu früh zu sagen. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr abwarten, wer da auch noch so kommt. Da können wir auf jeden Fall noch in den Folgen vor dem Saisonstart noch schön drüber sprechen in unserer Prediction. Es wird da, glaube ich, einiges auch kommen, was so die Überraschung der Saison werden wird. Sonst Ausweichtrikot, League One oder wann wird es geleakt, schreibt, fragt Justinus. Weiß ich nicht, ich habe munkeln hören, es ist schwarz mit lila oder pinken Streifen und Neongrün irgendwie drin. Das sind so Sachen, die durch die Foren geistern, ob es stimmt.
Interessant, ja. Neongrün und pink?
Ja, also die Adidas-Streifen sollen pink sein und dann sollen unten an der Seite sollen dann so neongrüne Akzente sein.
Wir sind gespannt.
Man kann auf jeden Fall gespannt sein. Es steht viel an. Trainingslager ist heute losgegangen. Man ist losgefahren. Auch da werden wir vielleicht nächste Woche was von berichten können. Vielleicht gibt es einen Hörer, der dort ist und vielleicht ruft er uns nächste Woche an und erzählt so ein bisschen was aus dem Trainingslager. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Gato ist, glaube ich, nächste Woche. Ich weiß gar nicht, ob er nächste Woche wieder da ist. Ich glaube, er kommt Montag erst zurück, ne?
Ja, ich glaube, er ist wieder da.
Ja? Ja. Ja, dann wird er auch nochmal berichten können. Seine Sicht der Dinge aus Kopenhagen, denn die haben ja am Samstagabend auch nochmal Gast gegeben in der Karaoke-Bar. Irgendwann rief er mich an.
War das die Bar, die ich reingeschickt habe? Weißt du das? Weil das war eine Karaoke-Bar. Ja, das
kann gut sein.
Ja, das ist schön. Also, schön, dass meine Tipps befolgt
werden. Ja, wir wollen hier mal in Hamburg nicht sehr. Ich habe nicht viel verstanden und dann war auf einmal eine Kira dran. Meine so, bist du Moche? Ich so, wer bist du? Wir wollen jetzt hier mal in Hamburg nicht sehr wegen. Also es war auf jeden Fall, da war viel los.
Ein klassischer Groupie für Moche.
Nee.
Groupies bleiben nicht zum Frühstück, Moche.
Nee. In diesem Sinne, nur der
Hassau.